Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, wir wollen heute ja über Gustav Mahler reden und mein Vorschlag wäre, ich erzähle dir jetzt mal, was ich weniges über diesen Mann weiß und du hilfst mir dann, mein Wissen aufzustocken.
Schauen wir, was wir zusammenbringen. Ja.
Also mein nicht Halbwissen, sondern nennen wir es Achtelwissen über Gustav Mahler. Das ist ein österreichischer Komponist. Er war Direktor der Wiener Staatsoper. Mhm. Er hatte ein markantes, kantiges Gesicht und eine stolze Haarpracht. Das weiß ich, weil in der Staatsoper eine Büste von ihm steht. Er hat in einer recht komplizierten Beziehung mit Alma Mahler gelebt, der zum Beispiel nicht erlaubt hat, selbst als Komponistin aktiv zu sein. Er war sehr wichtig für Leonard Bernstein, was ich natürlich auch spätestens seit unserer gemeinsamen Bernstein-Folge weiß. Und musikalisch, frag mich nicht, warum ich diese Assoziation habe und vielleicht ist sie auch völlig falsch, aber ich verbinde mit Gustav Mahler einen gewissen musikalischen Größenwahn. Mhm. Und damit endet eigentlich mein Mahler-Wissen. Deswegen frage ich dich jetzt als allererstes, bevor wir wirklich hineintauchen in Leben und Werk dieses Komponisten. Was ist das Wichtigste, das man über Gustav Mahler wissen muss?
Also fangen wir gleich einmal mit dem Größenwahn an. Orgel, ein riesiges Orchester, zwei Chöre, Veni Creator Spiritus, da wird der Heilige Geist angerufen. Gustav Mahlers 8. Symphonie beginnt so, sicher der fulminanteste Symphoniebeginn, der je komponiert worden ist. Der Größenwahn Mahlers hat diese sogenannte Symphonie der 1000 hervorgebracht. Also wenn du fragst, was muss man über Mahler wissen? Die Zeitgenossen wussten, das ist dieser Verrückte aus Wien. Er stammte ja eigentlich, du sagst österreichischer Komponist, stimmt natürlich. Er stammte aus Kalisz in Mähren.
Und also im heutigen Tschechien?
Ja, genau. Das sind die böhmischen Erblande gewesen. Er war aber in Wien zu Hause, letztendlich, weil er hier Direktor, du sagst Staatsoper, damals natürlich Hofoper.
Das ist dasselbe Haus, es hat nur anders geheißen.
Völlig richtig. Und Kaiser Franz Josef hat ihn auf Empfehlung des Obersthofmeisters zum Direktor der Wiener Hofoper gemacht. Einzige Bedingung war, er musste vom Judentum zum Katholizismus konvertieren. Und wie wir jetzt gerade gehört haben, ein konvertierter Jude, katholisch geworden, hat es mit dem Katholizismus ziemlich ernst gemeint, eine Zeit lang, und hat in seiner 8. Symphonie den Heiligen Geist besungen. Größenwahn, hast du gesagt. Ja, einer, der eine Symphonie schreibt, die sogenannte Symphonie der 1000 bei der Uraufführung in München, ich glaube 1910, waren wirklich an die 1000 Leute auf dem Podium.
1000 Musikerinnen und Musiker.
Jawohl. Und 8 Solosänger, also wirklich unfassbar, unfassbare Massierung der Mittel. Da wird im ersten Satz ungefähr 25 Minuten lang der Heilige Geist beschworen. Man hat den Eindruck in einem Dauerfortissimo. Also ich bin selten in Konzertsälen gesessen und es hat wirklich nach einem Schlussakkord des ersten Satzes in diesem Fall, dieses Pfingsthymnus, einem wirklich die Ohren gesungen, noch minutenlang, weil es ist dann eine lange Pause und dann kommt der noch längere zweite Satz, der allerdings leise beginnt und der ist dann die Schlussszene von Goethes Faust. Also allein die Kombination, die Anrufung des Heiligen Geistes und die Schlussszene aus Goethes Faust mit dem Schlusschor, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.
Das muss man das aber wissen oder geht es dann aus dem Text, den der Chor singt, hervor?
Absolut, nein, nein, das ist ja in den Programmheften steht natürlich der Text genau drin. Das eine ist lateinisch mit deutscher Übersetzung, kriegt man das dann im Programmheft, und das andere ist von Goethe in einem mittlerweile schon schwer verständlichen, aber doch deutsch. Und das ist die Schlussszene. Und allein die Kombination dieser beiden, dieser kaum verständliche philosophische Text von Goethe und das Gebet an den Heiligen Geist, diese Kombination hat natürlich die Zeitgenossen dazu gebracht zu sagen, der Typ ist größenwahnsinnig. Mhm. Und das begann schon viel früher, das ist die 8. und vorvorletzte nummerierte Symphonie von Mahler, und das begann schon die 2. Symphonie, heißt Auferstehungssymphonie und hat auch schon nach 4 ausufernden Instrumentalsätzen einen gewaltigen Schlusssatz wie Beethovens 9., wo Solostimmen und Chor dazukommen, und das ist Klopstocks Hymne an die Auferstehung. Und da
geht's. Was ist Klopstock?
Klopstock ist einer der wichtigen Dichter deutscher Zunge, 18. Jahrhundert. Klopstock, Lessing macht sich schon ein bisschen später darüber lustig. Wer wird nicht seinen Klopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? Nein.
Also natürlich. Also ich habe ihn nicht gelesen.
Niemand hat Klopstock gelesen, natürlich. Ja. Damals ein ungeheuer wichtiger Dichter, zu Mahlers Zeiten schon nicht mehr. Also Mahler, Jahrgang 1860, für den war das schon prähistorische deutsche Literatur sozusagen. Aber diese Auferstehungshymne war wichtig. Mahler hat sie sogar durch eigene Worte ergänzt, apropos Größenwahn. Und halt am Schluss seiner Symphonie gibt es einen gigantischen Auferstehungschor. Also das ist Musik, die vertont sozusagen die Schrecken des jüngsten Gerichts im letzten Satz. Und dann tritt vollkommene Stille ein und dann wird die Auferstehung besungen. Endet in einem gewaltigen Crescendo mit einem Auferstehungschor.
Das heißt, ich kann jetzt mal kurz zusammenfassen, was Mahler gemacht hat, und das hat offenbar ein bisschen ein Konzept bei ihm. Er hat biblische Mythen und Geschichten genommen, hat das mit literarischen alten Vorlagen vermischt und ist mit dem ganzen Ding am Ende ein bisschen over the top gegangen.
So kann man es, Neuhochdeutsch kann man es so schildern. Ja, und also er hat einmal gesagt, für mich heißt eine Symphonie komponieren, eine Welt aufbauen. Das heißt, jede Symphonie hatte einen gewaltigen, sagen wir ruhig, mythologischen oder philosophischen Unterbau. Und er hat sehr viele literarische Vorlagen verwendet, auch dort, wo er keine Singstimmen und keine Texte verwendet. Also die erste Symphonie zum Beispiel auf Jean-Paul, heute auch nicht mehr so gelesen, aber einer der wichtigen romantischen Autoren Deutschlands, gibt gleich neben dem Haus Wahnfried in Bayreuth von Richard Wagner gibt es ein wunderbares Jean-Paul-Museum. Also der war zurzeit natürlich auch ein unglaublich wichtiger Poet, für Robert Schumann zum Beispiel, der beinahe ein Zeitgenosse war, war er besonders wichtig, so wie Heinrich Heine zum Beispiel. Und Mahler war wahnsinnig belesen und er kannte das alles. Und Jean-Paul hat einen Roman, der Titan, geschrieben und die Figuren daraus spuken quasi in seiner ersten Symphonie. Also das beginnt schon, das symphonische Schaffen von Mahler beginnt schon mit literarischen Assoziationen. Und die werden dann wirklich nach allen Regeln der Kunst, aber jetzt in der Religion würde man von einem Synkretismus sprechen, dass also von verschiedenen Religionen man sich zusammennimmt, was man brauchen kann und das zu einer neuen Religion amalgamiert. Und bei Mahler werden alle stilistischen Richtungen der Musik amalgamiert zu etwas, das er dann Symphonie nennt, wo die Zeitgenossen gesagt haben, da sind so viele Banalitäten drin und ein bisschen klingt es nach Volkslied und ein bisschen klingt es nach Richard Wagner. Was will denn der eigentlich? Und dann auch immer diese verrückten Programme. Bei der Uraufführung der ersten Symphonie war noch ein genaues Programm abgedruckt namens Der Titan nach dem Roman von Jean-Paul. Das hat er dann zurückgezogen, weil die Leute gesagt haben, also das ist ja jetzt so, dass man da jetzt nachlesen muss, was in diesem Roman passiert, dass man die Musik versteht. Und er hat gesagt, nein, die Musik erklärt sich auch so, du brauchst keinen Text dazu. Dann hat er wieder gesagt, nein, er will keine Programme zu seinen Symphonien veröffentlichen. Aber die dritte Symphonie zum Beispiel schon heißt Pan erwacht, der Sommer marschiert ein und da wird dann Nietzsche zitiert, aber auch des Knaben Wunderhorn, diese Volksliedersammlung. Und da kommt immer das Höchste und das Tiefste in der Rangordnung wird zusammengemixt und es entsteht eine neue Welt sozusagen. Und
jede dieser, würde man ja, vielleicht im Fantasy überreichen.
Vielleicht, ja, genau. Das ist eine Art von musikalischem Fantasy. Ja. Das ist sicher wahr.
Und
ja.
Er hatte offenbar viel mitzuteilen. Also er wollte nicht einfach nur Musik machen und für ihn war das nicht nur Klang, sondern das war... Da war Botschaft.
Da war immer eine Botschaft.
Inhalt immer dabei.
Absolut. Also undenkbar ohne Beethovens Neunte, die ja auch eine Botschaft, wo die Botschaft so ist, dass Beethoven am Schluss gesagt hat, ich muss jetzt Worte von Schiller verwenden, weil ich kann, nur musikalisch kann ich es nicht mehr sagen. Nicht?
Und das war bei Mahler einfach das
immer
Standardprozedere.
So. Ja, immer so. Ja.
Versuchen wir doch mal, Mahler ein bisschen zu verstehen, indem wir seine Biografie ein bisschen auffächern. Er wurde am 7. Juli 1860 geboren, wie wir schon gesagt haben, im heutigen Tschechien. Er war der Sohn von Gastwirten und hat sehr früh schon musikalischen Unterricht bekommen. Ich habe gelesen, mit 4 Jahren lernte er schon Akkordeon, sehr bald darauf dann Klavier. Schon als Kind hat er komponiert. Und mit 15 ist er dann nach Wien gezogen.
Ja, also es ist so, dass er war ein wahnsinniges Talent. Und das muss man ja sagen, wenn man heute immer hört, dass Unterschichtkinder keine Chance haben. Vielleicht ist das heute so. Im franzisko-josephinischen Österreich war es so, dass ein wirkliches Talent
das wurde
konnte
erkannt.
Vom Branntweiner Kind in Kallischt in Mähren zum Hofoperndirektor in Wien werden. Wie gesagt, der einzige Zoll, den er zahlen musste, er durfte nicht Jude sein, er musste katholisch werden. Mhm. Aber alles andere war möglich. Also es hat ein irrwitziges Förderprogramm für eminente Talente gegeben.
Und weiß man, wer sein Talent entdeckt hat? Hat er einen bestimmten Mentor?
Damals, es ist damals immer gelaufen über den Lehrer, über den Pfarrer.
Ja.
Man hat gesagt, der Bub ist talentiert, schickt es den irgendwo hin. Dann sind die ins Internat gekommen, waren vielleicht gar nicht glücklich, aber glücklich rauszukommen aus dem Elend. Man muss sich ja vorstellen, was das bedeutet hat. Den hat die Musik erlöst.
Ja.
Zu einem besseren Dasein, weil er konnte Musik machen, das wurde gefördert und dann hat man entdeckt, er konnte so gut Musik machen, dass er dann zum Generalmusikdirektor in Budapest und in Hamburg geworden ist und dort verbreitete sich der Ruhm so, dass man gesagt hat, das ist, wenn ihr den Besten sucht, der auch imstande ist, ein Opernhaus zu leiten, wie man dann in Hamburg auch natürlich gesehen hat. Er war fanatisch. Er war ein fanatischer Arbeiter, hat sich nicht geschont und andere schon gar nicht und hat einfach an einer Idee gearbeitet. Und das ist auch der berühmte Spruch, Tradition ist Schlamperei, der er so nie gesagt hat. Aber was ihr eure Tradition nennt, ist meistens Schlamperei.
Das hat er gesagt.
Hat er zu den Philharmonikern gesagt. Wenn er gefordert hat, das ist zu schlampert, das muss so und so und so und so und so gespielt werden. Und dem gesagt, das haben wir aber allerweil so gespielt.
Also ja, eh,
aber das ist eure Tradition, nicht? Mhm. Sehr anspruchsvoll. Hat alles revolutioniert. Auch die Szenerie. Also er hat geschaut, dass auf der Bühne eine Wahrhaftigkeit herrscht, auch in der Darstellung. Gesanglich sowieso. Also es musste einer die Rolle wirklich erfüllen, musikalisch, aber er musste sie auch darstellerisch erfüllen. Aber nicht im heutigen Regietheater-Sinn, denn als man ihm gesagt hat, die Linde im Siegfried muss erneuert werden, weil die bricht schon fast zusammen, da hat er gesagt, also gut, wenn unter dieser zusammenbrechenden Linde ein guter Siegfried sitzt und singt, dann ist die Linde noch gut genug.
Aber jetzt wollen wir nicht vorspringen. Also er ist ja dann nach Wien geschickt worden, eben um zu studieren, hat am Konservatorium Klavier und Komposition studiert, hat dann aber als Dirigent angefangen. Warum? Hat er nicht gleich komponiert?
Die meisten bedeutenden Komponisten dieser Epoche sind zunächst einmal Dirigenten geworden, weil sie da sich viel leichter entfalten konnten. Es war ja auch so, wir müssen noch einmal doch wieder auf die Oper kommen, dass Operndirektoren über 1,5 Jahrhunderte selbstverständlich Dirigenten gewesen sind. Und dass aber alle bedeutenden Dirigenten mit ganz wenigen Ausnahmen Komponisten gewesen sind.
Mhm.
Alle auch als Komponisten verstanden und haben dieses Handwerk von der Pike aufgelernt. Das kann man nur, wenn man Komposition studiert. Nur Dirigieren studieren, das wäre denen nicht eingefallen. Und sie waren alle Richard Strauss, Gustav Mahler, Bruno Walter, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler, alles ausgebildete Komponisten. Und bei Strauss und Mahler sagen wir heute, natürlich, das sind die bedeutendsten Komponisten dieser Epoche. Bei Strauss war das relativ bald klar. Mahler hat bis zu seinem Lebensende kämpfen müssen, als Komponist anerkannt zu werden. Als Dirigent war überhaupt keine Frage, dass der in dem Moment, wo er sich von der Wiener Hofoper wieder befreit hatte, auch wegen der antisemitischen Anwürfe, die ja nicht aufgehört haben, weil er katholisch geworden ist, ist er nach New York gegangen und hat dort die New Yorker Philharmoniker übernommen und an der Met dirigiert. Das war vollkommen klar. Der ist leider, anders als bei Richard Strauss, haben wir kein einziges Dokument, wo wir Gustav Mahler dirigieren hören können.
Keine Aufnahme.
Gibt nichts. Gar nichts. Es gibt ein paar Klavierdokumente, wo wir ihn ein bisschen spielen hören können, seine eigene Musik. Das war Gustav Mahler auf einem Welt-de-Mignon-Flügel, der also die Bewegungen aufgezeichnet hat. Und so können wir hören, wie das ungefähr geklungen hat, wenn Gustav Mahler seine eigene 5. Symphonie gespielt hat.
Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Was für ein Flügel ist das?
Velte Mignon, das war eine Firma, die haben eine Vorrichtung eingebaut, eine technische Vorrichtung, die quasi mechanisch abgegriffen hat, was ein Pianist gemacht hat am Pedal und auf den Tasten, wie stark er niedergedrückt hat und wie lang und so weiter. Und das wurde, diese Botschaft wurde quasi digitalisiert, wurde auf Lochstreifen gebannt. Das funktioniert dann so wie dieses Orchestrion oder wie nennt man das? Ein Drehorgel. Nicht? Das ist das Drehorgelprinzip.
Diese kleine Kurbelmaschine.
Genau, genau. Und dann kann man diese Lochstreifen kann man einsetzen und das Klavier spielt dann das wieder ab, was
der
gemacht hat.
Und das geht so exakt, dass man wirklich den spielerischen Ausdruck eines Pianisten wiedergeben kann damit. Weiß man, wie laut der gespielt hat, jeden einzelnen Ton und so.
Ja, man weiß es ziemlich genau. Natürlich bleiben da ungesagte Reste, das ist keine Frage. Also so hat es nicht geklungen, aber so ungefähr. Was man sagen kann, ungefähr die Rhythmik und die ergogischen Veränderungen, die er gemacht hat und die Tempoveränderungen, die er gemacht hat. Ganz wichtig, heute haben wir ja eine Philosophie, dass ein Tempo, ein einmal eingeschlagenes Tempo darf nur dort abgeändert werden, wo der Komponist hineinschreibt, ritardando oder bei Mahler steht sehr oft zurückhalten, vorwärts treiben und so weiter. Nicht dann ja, aber ansonsten muss man ein Tempo behalten. Bei Mahlers Klavierrollen merken wir, ganz so ist das nicht. Das Tempo war immer im Fluss. Nein.
Okay. Gut, also er war also im Hauptberuf sozusagen Dirigent, komponiert hat er nebenbei, in den Sommerferien.
Du sagst es, er hat wirklich in den Sommerferien komponiert. Er hat an der Hofoper dirigiert bis zu 100 Mal im Jahr, ist er selber am Pult gestanden, es war immer ein Fest. Also die Zeitgenossen haben gesagt, auch die Antisemiten waren, haben festgestellt, also als Dirigent ist er absolut untouchable. Also es muss ungeheuer gewesen sein. Also er hat das Orchester wirklich zu einer Siedehitze angespornt, wie wir es uns wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen können. Aber komponiert, er hat sich natürlich als Komponist gesehen, das ist ja keine Frage, aber das konnte er nur machen in den Theaterferien. Das heißt, wie du sagst, in der Sommerfrische hat er sich zurückgezogen und es gab und gibt sogar noch zum Besuchen Komponierhäuschen. Also am Attersee und am Wörthersee und in Toblach, in Tirol, sind zum Teil sie noch erhalten, diese Komponierhäuschen. Da hat er sich zurückgezogen, da war er mit der ganzen Familie, mit Alma, seiner Frau und den Kindern, war er dann auf Sommerfrische und hat sich aber jeden Tag zurückgezogen und hat in diesen Komponierhäuschen seine Symphonien geschrieben.
Und wann sind die dann aufgeführt worden, wenn es wieder losgegangen ist? Hat er seine eigenen Symphonien auf den Spielplan gestellt? Na gut, in der Oper kann er schwer Symphonien spielen.
Nein, er hat auch interessanterweise keine Oper komponiert und er musste immer ringen um Termine, das Orchester seine Symphonien gespielt haben. Also die Philharmoniker waren da nicht sehr aufgeschlossen. Die haben dann posthum unter der Leitung seines ehemaligen Assistenten Bruno Walter die 9. Symphonie aus der Taufe gehoben im Wiener Musikverein.
Ah, da war er schon tot.
Aber Uraufführungen von Mahler-Symphonien haben irgendwo in Krefeld oder wo stattgefunden.
Und hat er dann selbst dirigiert?
Hat er zum Teil selbst dirigiert. Gottlob haben wir auch viele Stimmen, Uraufführungsmaterial von diesen Orchestern jeweils, wo die Anmerkungen drin sind, was Mahler bei den Proben dann noch alles gesagt hat dazu. Daher wissen wir auch, wie er es ungefähr gespielt haben wollte, wenn wir auch leider, wie gesagt, nicht hören können, wie das gewesen ist. Aber Mahler-Aufführungen waren eine absolute Rarität. Es war nicht oft. Und Richard Strauss zum Beispiel hat viel Mahler dirigiert, wie umgekehrt auch Mahler Richard Strauss dirigiert hat. Dass die beiden einander nicht grün gewesen sein sollen, ist eine von vielen boshaften Erfindungen von Frau Almer, die natürlich zum Nachruhm ihres armen Gustav viele schlechte Dinge auch beigetragen hat, indem sie ihm Dinge unterstellt hat, die einfach hinten und vorn erfunden waren. Die Alma Mahler ist eine unselige Figur, vor allem dann, wenn wir bedenken, was wir von Gustav Mahler wissen. Also was sie schreibt, muss man immer mit großer Vorsicht genießen. Also vor allem die sogenannte Animosität zwischen Richard Strauss und Gustav Mahler, die hat es nie gegeben. Also es gab ja auch einen Briefwechsel zwischen diesen beiden, der ist Gott sei Dank erhalten. Wir wissen auch, dass die beiden sich gegenseitig wahnsinnig geschätzt haben und Mahler wollte unbedingt die Salome für Wien haben natürlich und da also war aber das Obersthof, die Oper von Richard Strauss, die erste erfolgreiche Oper von Richard Strauss, sie war ein Sensationserfolg auf den sehr anzüglichen Text von Oscar Wilde, wo dann der Schleiertanz sogar vorkommt und das wurde sofort verboten von der österreichischen Zensur. Wir schrieben das Jahr 1905 und da war also noch keine Rede davon, dass sowas an der Hofoper gezeigt werden durfte. Erste Opernhaus Haus in Wien, das das gespielt hat, war die Volksoper, die städtisch war und nicht staatlich. Und das erste Opernhaus in Österreich war die Grazer Oper, die Salome. Das ganze Wien ist dort hinuntergepilgert, um in Graz die Salome zu erleben.
Was war jetzt von Gustav Mahler selbst das musikalisch Bedeutsamste, das er hervorgebracht hat? Wenn man sich nur ein Werk von Gustav Mahler anhören will, welches sollte man sich da auswählen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also die bedeutsamsten Werke sind natürlich einerseits die Symphonien. Also es gibt 10,5 Symphonien. Eine davon ist nicht nummeriert worden, weil das wäre die Nummer 9 gewesen. Eine Zahl, die seit Beethoven stigmatisiert war, da hat er die Nummer wieder ausgestrichen. Das ist das Lied von der Erde, eine Symphonie, für eine Alt- und eine Tenorstimme, ein großes Orchester, eine Folge von Liedern. Ja. Aber im malerischen Diktum schon natürlich eine Symphonie. Wir haben ja schon die große Chorsymphonie gehabt, die 8. besteht nur aus 2 Sätzen. Also das war nicht wichtig, wie viele Sätze oder wie das formal gebaut ist. Jede Symphonie ist anders. Nicht? Mhm. Und die 10. ist nicht vollendet. Also das ist das Hauptwerk, darüber kann man nicht diskutieren.
Und nur, dass ich mich auskenne. Ja. Also es gibt die 1., 2., 3., 4, 5, 6, 7, 8, dann das Lied, von der Erde.
Richtig.
Ja. Es gibt keine 9. Symphonie.
Doch.
Achso, hat er dann doch wieder eine 9.
Dann gibt es die 9. und das ist die letzte, die er vollendet.
Hat er sich dann doch nicht getraut, sie so zu nennen.
Hat er gedacht, ja, aber er ist tatsächlich nach der 9. gestorben, denn die 10. konnte er dann nicht mehr vollenden, die eigentlich die 11. ist. Nicht? Also ja. Es ist die 9., Schönberg hat dann in seiner Rede, die er in Prag gehalten hat, auf den Gustav Mahler, hat er gesagt, wahrscheinlich enthält die 10. etwas, das uns nicht gesagt werden darf. Also diese Symphonien, das ist das eine. Und in diesen Symphonien finden sich vielfach entweder tatsächlich gesungen oder nur in Zitat Lieder, eigene Liedkompositionen. Mhm. Der ersten Symphonie, die von ihm selber auch gedichteten Lieder eines fahrenden Gesellen, das ist sogar eine Art moderne Winterreise, wenn man so will, also Schubert, aber auf modern. Dann gibt es Lieder nach Texten von Rückert, die er dann in der 9. Symphonie zitiert. Und dann gibt es sehr viele Vertonungen von Texten aus des Knaben Wunderhorn. Das ist eine Sammlung von Volksliedern, eine Fälschung. Aber wie auch immer, war damals wahnsinnig populär und hat also dieses Volksliedartige auch in einer sehr einfachen Sprache in die hochkomplexen Symphonien hereingeholt. Also da gibt es auf der einen Seite, wie gesagt, haben wir gesagt, die Anrufung des Heiligen Geistes, das war für ihn gar kein Problem, das gehörte auch zu seiner Welt. Und plötzlich kommt eine Kinderstimme und singt irgendein einfaches Lied. Das gibt's auch bei Mahler. Und das wird dann alles amalgamiert zur Symphonie. Also das andere Standbein des malerischen Schaffens sind die Lieder.
Gut, also es gibt Symphonien, es gibt Lieder. Wenn ich jetzt aber nur Zeit habe für ein einziges Stück, womit starte ich denn am besten?
Das ist die Frage, wie viel du Zeit hast. Also wenn du 90 Minuten Zeit hast, dann hör dir die 3. Symphonie an. Da hast du erstens einmal das Ausufernde dieser symphonischen Architekturen, dieser symphonischen Welten von Gustav Mahler. Da erlebst du wirklich, das siehst du schon an den Überschriften, die ganze Gigantomanie seiner Ideenwelten. Er hat einen riesigen Instrumentalsatz, der beginnt mit Pan erwacht, die unbelebte Natur. Der Sommer marschiert ein und dann ein unglaublicher Ausbruch des Frühlings und des Sommers. Also das ist ein Riesensatz, der dauert 35 Minuten. Also da ist jede normale Symphonie schon aus und dann sagt er, jetzt soll eine lange Pause sein. Und dann kommen Bilder, so Naturbilder von Liedern inspiriert. Ja. Das eine ist, was mir die Blumen auf der Wiese erzählen. Das zweite ist, was mir die Tiere im Wald erzählen. Das dritte ist, was mir der Mensch erzählt. Und da kommt die Singstimme herein. Ein Altsolo auf ein Gedicht aus dem Zarathustra von Nietzsche. O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Plötzlich, wenn das aus ist, kommt ein Bim-Bam von den Sängerknaben gesungen und ein Wunderhornlied, was mir die Morgenglocken erzählen. Du sollst ja nicht weinen, heißt da. Ich habe übertreten, die 10 Gebot, du sollst nicht weinen. Also das ist so dieses vor dem Einzug ins Paradies sozusagen von Ingeborg Bachmann dann zitiert. Du sollst ja nicht weinen, sagt eine Musik, sonst sagt niemand etwas. Wunderbar. Und dann, das geht über, das klingt aus und dann ein großer Adagio-Gesang, wo nur mehr das Orchester singt wiederum, was mir die Liebe erzählt. Und das ist ein symphonischer Kosmos von der unbewegten Natur am Anfang bis zum Aufgehen in Gottes Liebe sozusagen im All. Das ist Mahlers symphonische Welt. Wenn man das gehört hat, und verinnerlicht hat, versteht man irgendwie diese gigantische, philosophische, aber auch märchenhafte Gedankenwelt dieses Komponisten. Und man hört unendlich viel schöne Musik.
Können wir uns von diesem Werk jetzt irgendwas anhören oder macht das überhaupt keinen Sinn, um Mahler zu erfassen? Ging das auch in der Kürze?
In der Kürze geht eines, was ich gerade gesagt habe, unendlich schöne Musik. Wenn wir den Beginn des letzten Satzes hören, dann begreift man, was Mahler unter Paradies verstanden hat. Das ist einfach wirklich ein Aufgehen in pure Schöne.
Ich habe gelesen, dass eben diese dritte Symphonie, von der wir gerade einen Teil gehört haben, dass das bis heute die längste Symphonie ist, die je von einem namhaften Komponisten geschrieben wurde. Stimmt das?
Wenn du namhaft sagst, dann stimmt
es. Dann stimmt.
Nach wie vor, ja.
Und sie hat 6 Sätze, richtig?
Ja.
Ist das normal?
Nein, es ist nicht normal. Es knüpft an. Es ist ganz lustig, was wir gerade gehört haben, ist ein bisschen zitathaft vom späten Beethoven aus einem Streichquartett herausgeholt. Beethoven hat ein 7-sätziges Streichquartett, Opus 131 zum Beispiel, geschrieben. Auch ein 6-sätziges Opus 130. Also das beginnt schon beim späten Beethoven. Die Sprengung der Form mit der 9. Symphonie, wo plötzlich die Singstimme auftauchen, das hat Mahler übernommen. Und auch diese Mehrsätzigkeit, wir haben schon gesagt, die verrückte 8. Symphonie hat nur 2 Sätze. Mhm.
Also er hat ein bisschen gesagt, ist mir doch wurscht, was da...
Jetzt brauche ich es so. Ja. Jetzt brauche ich es so. Ja? Und er hat eine Symphonie, die eigentlich quasi in A-Moll steht, mit einem Trauermarsch in Cis-Moll begonnen. Das ist die 5., wo das berühmte Adagietto dann drinnen ist. Also er hat jede Symphonie in einer vollkommen neuen, formalen Idee realisiert.
Gut, bleiben wir gleich bei diesem berühmten Adagietto. Das ist auch tatsächlich was, was einem immer wieder unterkommt. Mhm. Und wenn sich irgendwie Klassikliebhaber untereinander austauschen, das wird irgendwie oft genannt, so, das Adagietto, das ist so schön und so lieblich oder so, ich weiß gar nicht. Was muss man über dieses Stück wissen oder über diesen Teil einer Symphonie?
Ja, das ist der 4. und vorletzte Satz der 5. Symphonie und ist ein Stück in F-Dur, wo aus diesem Orchester, das riesig besetzt ist mit vielen Bläsern und Schlagzeug und ich weiß nicht was, plötzlich nur die Streicher und die Harfe mehr spielen. Und das ist, wie wir von einem ganz bedeutenden Maler, Interpreten und Freund wissen, Willem Mengelberg, der Chefdirigent des Konzertgebäudeorchesters in Amsterdam über Jahrzehnte gewesen ist, ein Liebeslied an die schon erwähnte Alma, wie sie noch nicht die Alma Mahler, sondern noch die Alma Schindler war. Es gibt auch interessanterweise von dieser Partitur eine Abschrift von der Hand Alma Mahlers. Dieses Liebeslied hat eine interessante Metamorphose durchgemacht, denn der berühmte Filmemacher Luchino Visconti hat diese Musik unterlegt seinem auch berühmten Film Tod in Venedig, Thomas Mann-Verfilmung. Und seit damals dechiffrieren die Musikfreunde und auch solche, die gar keine Klassikfreunde sind, sondern die das nur aus dem Kino kennen sozusagen, diese Musik mit Todessucht. Das Gegenteil ist wahr.
Eigentlich war es doch ein Liebeslied.
Es ist ein Liebeslied und das Interessante ist, dass die Interpretationen seit Veröffentlichung von Tod in Venedig, seit das ein Soundtrack geworden ist, das war Anfang der 70er Jahre, immer langsamer geworden sind.
Darüber haben wir auch schon gesprochen in unserer Folge über Leonard Bernstein. Der hat doch besonders langsam gespielt.
Besonders langsam dirigiert, war aber nicht der langsamste. Der langsamste mir bekannte war Bernhard Haitink, der fast eine Viertelstunde für den Satz gebraucht hat. Mahler selbst genau halb so lang, 7,5 Minuten.
Also jetzt spielen wir es doch ein bisschen an. In welcher Schnelligkeit würdest du empfehlen, sich das jetzt
wir
anzuhören?
Wir nehmen das von einem, der Mahlers Assistent gewesen ist, der genau wusste, welche Tempi Mahler selbst verwendet hat. Das war Bruno Walter. Wie gesagt, Mahler hat 7,5 Minuten gebraucht. Bruno Walter braucht 7,5 Minuten und wir hören zumindest jetzt einmal den Anfang.
Und da das ja gerade als Liebeslied an Alma Mahler, damals noch Alma Schindler, gerichtet ist, glaube ich, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um über diese schwierige, heute würde man wahrscheinlich sagen, toxische Beziehung zu sprechen. Ich bringe mal die Eckdaten auf den Tisch. Die beiden haben sich kennengelernt im Jahr 1901. Da war Gustav Mahler schon Staatsopern- oder damals Hofoperndirektor. Sie haben sich in einem Wiener Salon getroffen. 3 Wochen später kam der Heiratsantrag. Und das war damals offenbar in der Wiener Gesellschaft schon ein großes Thema, denn er war 41, sie war 22. Und es gibt da einen berühmten Brautbrief. Mahler hat dieser Alma Schindler, sie war eine junge Wiener, tatsächlich eine Musikerin, also sie hatte eine musikalische Ausbildung und war auf dem Weg, selbst Komponistin zu werden. Zumindest war das ihr Traum. Und er hat ihr einen Brief geschrieben, in dem er eigentlich schon abgesteckt hat, was er von einer Ehe mit ihr erwarten würde, und hat ihr sozusagen den Hof gemacht und gleichzeitig ihr schon gesagt, dass es schwierig wird mit ihm, denn er hat ihr gleich mal verboten zu komponieren. Mhm. Er hatte zum Beispiel geschrieben, ich zitiere, wie stellst du dir so ein komponierendes Ehepaar vor? Hast du eine Ahnung, wie lächerlich und später herabziehend vor uns selbst so ein eigentümliches Rivalitätsverhältnis werden muss? Und hat ihr darin gesagt, um glücklich zu werden, müsse sie sein Eheweib werden und nicht Kollege. Ihre Mutter hat ihr auch geraten, ihn nicht zu heiraten. Sie hat ihn trotzdem geheiratet. 1902 war die Hochzeit. Und was man von der Ehe von den beiden weiß, war das ziemlich komplex, zwar sehr leidenschaftlich, aber auch von viel Streitereien und Eifersucht geprägt. Sie hat das soziale Leben geliebt. Er war total zurückgezogen und brauchte seine Routinen. Und die hatten einige Ehekrisen. Tatsächlich hat sich Mahler dann auch von Sigmund Freud in einer solchen Krise mal beraten lassen. Und Sigmund Freud hat einen Mutterkomplex bei ihm festgestellt. Da jetzt eine kurze Zwischenfrage. Die Neurosen von Gustav Mahler haben auch später noch einige Menschen auch in der musikalischen Forschung beschäftigt, oder?
Ja, das ist viel behandelt worden, natürlich. Also ich meine, das Interessante war ja, dass Mahler dieses Gespräch mit Sigmund Freud als einen gemeinsamen Spaziergang, einen Tratsch eigentlich betrachtet hat. Aber es gab dann, für Freud war es eine Diagnose und hat dann auch noch eine Rechnung dafür gestellt. Das ist legendär. Ne? Also natürlich, ich meine, jemand, der so verrückte Musik schreibt, das Gegensätzlichste in eins zwingt, in einer Atomkernschmelze, der ist natürlich immer verdächtig, dass er einen psychischen Schaden hat. Vielleicht hat er ja auch einen gehabt, wie auch immer, aber er hat ihn genutzt, um unglaublich geniale, seismografisch die katastrophische Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ja eigentlich einfangend mit seiner Musik. Diese ganze Verrücktheit hat sich ja dann auf grausame Weise entladen. Also er war ja prophetisch in Wirklichkeit in seiner zersplitternden Art und Weise, mit der er Musik gemacht hat. Er hat Formen erfunden für seine Aussagen, für seine Welten, die er aufbauen wollte, und dabei gleichzeitig das, was Symphonie heißt, komplett zertrümmert, weil er dieses alte Formmuster nicht mehr brauchen konnte. Und es war ja auch wirklich so, dass eigentlich der es zertrümmert hat, war ja Beethoven. Weil nach der 9. Beethoven konnte niemand mehr irgendeine normale, nichts bedeutende Symphonie schreiben. Alle, die das versucht haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen, sind ja gescheitert. Und Mahler kam und sagt, ja, ich nenne Symphonie etwas ganz anderes. Nicht? Also insofern, ja, das ist vielleicht psychopathisch, monomanisch, was auch immer es da für Behelfsbegriffe in der Psychologie geben mag. Aber es war künstlerisch äußerst produktiv. Und er hat natürlich auch die äußerst prekäre Beziehung zu Alma in seiner Musik reflektiert. Ja. Nicht? Also wir wissen zum Beispiel, dass er in seiner amerikanischen Zeit, wie man gesagt, nach Wien war er in New York engagiert, und im Hotelzimmer hat er erlebt, dass im Nebenzimmer die Alma mit einem jungen Pianisten namens Osip Gabrilowitsch mit größter Wahrscheinlichkeit fremdgegangen ist. Und das hat sich natürlich tief, tief ausgewirkt, und er hat Anmerkungen in seinen Skizzen zur 10. Symphonie diesbezüglich gemacht. Also das Privatleben drängt enorm herein, so wie ein Liebesbrief in der 5. Symphonie geschrieben hat an seine Alma, die damals noch Alma Schindler hieß, hat er seiner Verzweiflung über den Ehebruch und dieses Zerbrechen dieser Ehe auch musikalisch geschildert. Also wir können hier den philosophischen Überbau dieser Musik überhaupt nicht mehr trennen von den privaten Katastrophen. Ja. Bei den meisten Komponisten sagt man, das Privatleben musst du weglassen, weil der hat hier diese Architektur hingestellt. Stimmt. Manchmal stimmt es halt nicht. Und bei Mahler stimmt es sicher nicht.
Eine Affäre seiner Frau Alma Mahler ist ja auch tatsächlich überliefert. Also weil du vorhin gesagt hast, mit großer Wahrscheinlichkeit war da in New York eine Affäre. Eine Affäre mit Walter Gropius ist sozusagen, gilt als gesichert. Die beiden, also Alma Mahler und Walter Gropius, Architekt, haben sich kennengelernt auf Kur. Heute würde man sagen, er war der Kurschatten.
Der Kurschatten, naja, war auch so.
Damals hat
man ja, die haben sich ja glühende Liebesbriefe geschrieben, und tatsächlich war Walter Gropius der Vater einer Tochter, Manon, die früher an Kinderlähmung gestorben ist, der wiederum Alban Berg in seinem Violinkonzert, dem Andenken eines Engels, ein Requiem komponiert hat. Nicht? Also sie war dann noch einmal verheiratet mit dem Franz Werfel.
Und hatte was mit Oskar Kokoschka dazwischen.
Aber ganz dringend, die Windsbraut hat er gemalt, legendäres Gemälde. Also sie hat mehrere Männer nicht nur um den Finger gewickelt. Und man muss ja auch sagen, weil wir zuerst gesprochen haben, die 22-jährige Alma, die vom 41-jährigen Gustav geheiratet wurde, Das haben natürlich viele sehr scheel angeschaut, denn die Alma war eine der begehrtesten, eins der begehrtesten Mädeln im Wien des Feindes Jäckel. Ja. Sie hatte auch, also zumindest charmiert mit Gustav Klimt.
Ja, er wollte sie doch in sein Atelier locken, aber sie hat natürlich offenbar Nein gesagt.
Ja, ja, so sehr war, da hat sie widerstanden, interessanterweise. Sie war die Muse für Alexander von Zemlinsky, einen damals sehr wichtigen Komponisten, der dann der Schwager von Arnold Schönberg geworden ist. Und apropos komponiert, also es gibt Musikwissenschaftler, die behaupten, alles, was als Lied von Alma Mahler, als Komposition von Alma Mahler überliefert ist, basiert maximal auf Entwürfen von ihr, die der Zemlinsky dann freundlicherweise, weil er halt ein Auge auf sie geworfen hatte, fertiggestellt hat. Mhm. Das ist die wahrscheinlichste Variante. Es gibt keinen Beleg, dass Alma Mahler wirklich komponieren konnte. Das muss man schon ehrlicherweise auch sagen.
Wobei auch ihr Talent dann nicht mehr gefördert wurde, sobald sie dann eben verheiratet war.
Ja, wobei die Frage ist, wie weit sich Talent, wenn es wirklich vorhanden ist, so unterdrücken lässt, dass es nicht im Moment, wo Gustav Mahler dann 1911, also 10 Jahre später, gestorben ist, wieder hervorbrechen würde. Ja.
Zu diesen Liebesbriefen von Walter Gropius, da gibt es auch noch eine Geschichte, die wir hier nicht vorenthalten wollen. Da gibt es doch einen glühenden Liebesbrief, den der Walter Gropius offenbar aus Versehen an Gustav Mahler adressiert hat. Ja. Wie das passieren kann, ist mir schleierhaft.
Jetzt kommt wieder der Sigmund Freud ins Spiel.
Ja, vielleicht war das ein freudscher Verschreiber in der Adresszeile. auf jeden Fall, Gustav Mahler bekommt diesen Brief, ist gerade in Tirol zum Komponieren, liest ihn, fällt aus allen Wolken, ist komplett erschüttert und das hat er dann ja auch musikalisch verarbeitet. Diese Unsicherheit, Frust, Verzweiflung und wahrscheinlich auch Schuldgefühle, weil er sich ja dann immer wieder gedacht hat, hat er seine Frau wohl genug geliebt?
Das muss was mit mir zu tun haben.
Genau, das hat er dann doch in die 10. unvollendete Symphonie eingebaut.
Wenn wir von Mahlers symphonischer Welt sprechen, dürfen wir jetzt eines müssen wir jetzt noch hineinfügen, also diese persönlichen Probleme, die da anklingen, gar keine Frage, also es ist immer erschütternd, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, das ist immer irgendwie auch Mahler selbst. Etwas dürfen wir nicht vergessen. Wir haben schon von der Sommerfrische gesprochen, wir haben von Tirol gesprochen. Lieder, philosophische Ideen und jedenfalls Volksmusik, auch Volkstanzmusik. Nahezu in jeder Mahlersymphonie gibt es Ländler.
Kannst du mir da ein Beispiel vorspielen?
Sicher. Also ein typischer Ländler im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Das ist ganz lustig, ein Ausschnitt aus der 9. Symphonie, der 2. Satz der 9. Symphonie beginnt so. Da folgt dann ein rascher Walzer und ein langsamer Ländler. Aber er hat einmal auch gesagt, zwar bei der 4. Symphonie, die beginnt, als ob sie nicht bis 3 zählen könnte und dann geht es aber rasch ins Große, einmal 1. Das ist auch typisch Mahler. Die banalsten, einfachsten, simpelsten Dinge werden dann so durcheinander gemischt, dass sie ein explosives Gemisch ergeben, das dann wieder sich in diesen philosophischen Kontext in eine solche Symphonie für ihn dargestellt hat, wieder einfügt. Das hat immer auch etwas zu sagen. Und solche Ländlerklänge finden wir ab der 1. Symphonie eigentlich fast durchgehend, mit Ausnahme der 8., wo also im Pfingsthymnus und bei Goethes Faust gibt es keine Ländler, aber ansonsten ist fast in jeder Mahler-Symphonie mindestens 1, 2 Ländlerthemen sind da drinnen auch.
Wobei nicht? Zum Tanzen ist es doch ein bisschen dramatisch.
Ja, 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 es ist sogar schon versucht worden, aus den verschiedenen Ländler-Themen dann so richtige Volksmusik-Ländler zu machen. Das geht auch. Wenn man es ein bisschen zurechtbiegt, geht es auch. Kann man so wie bei Schubert aus den Tänzen, kann man so. Ja, 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 das kann man schon machen. Ja.
Aber weil du gesagt hast, explosiv, apropos explosiv, redet man doch noch ein bisschen über seine Wirkungszeit als Hofoperndirektor. Ich habe da ein Zitat noch, das ich gerne vorlesen möchte, von Stefan Zweig in die Welt von gestern, wo er ja als quasi Chronist des Wien um 1900 auftritt. Und da erzählt Stefan Zweig auch davon, wie Gustav Mahler auf einmal Hofoperndirektor wird. Als einmal ein erstaunlicher Ausnahmefall sich ereignete und Gustav Mahler mit 38 Jahren zum Direktor der Hofoper ernannt wurde, ging ein erschrecktes Raunen und Staunen durch ganz Wien, dass man einem so jungen Menschen das erste Kunstinstitut anvertraut hatte. Also gab es da schon Skepsis, ob der das wohl packt?
Ja, wobei, ich glaube, die Skepsis war vor allem, dass er Jude war.
Also es war einfach Antisemitismus.
Das war sicher schwerer Antisemitismus. Und er war noch nicht einmal 38, muss man auch dazu sagen, er war jünger. Und er kam wie ein Wirbelwind über das Haus. Also er hat alle Abteilungen komplett neu aufgemischt und er hat, wie zuerst schon gesagt, keinen Schlendrian geduldet und alles musste fanatisch dem künstlerischen Gedanken untergeordnet werden. Und den Gedanken hat er gehabt, gefasst und formuliert. Also es gab da gar nichts mehr, was ohne den Direktor ging, und das haben viele natürlich als sehr unangenehm empfunden.
Viele und im Haus oder
im Haus außerhalb? Und außerhalb des Hauses. Und auch unter den Kritikern gab es Parteiungen, die zum Teil ihn heftig kritisiert haben, vor allem für die Spielplanpolitik. Andererseits aber natürlich haben fast alle zugeben müssen, dass er als Dirigent absolut genial begabt war. Nicht?
Aber als Direktor sozusagen war er weniger beliebt.
Und als Komponist auch natürlich schon überhaupt, das haben ja die meisten gar nicht zur Kenntnis genommen, aber die es zur Kenntnis genommen haben, also was an Argumenten gegen Mahler ins Treffen geführt wurde, war sehr oft, nicht immer, aber sehr oft antisemitisch getönt.
Und ist er dann irgendwann akzeptiert worden oder war das bis zum Schluss ein Kampf?
Es gab bis zum Schluss.
Also der Schluss war 1907?
Sieben, ja. Also war ziemlich genau 10 Jahre Direktor. Und es war so, dass bis zum Schluss gab es leidenschaftliche Malerianer und leidenschaftliche Anti-Malerianer.
Und lustig, Malerianer, das
habe ich jetzt gesagt.
Es gibt Swifties und damals
gab es Malerianer. Ganz genau, die Malerianer. Also es waren viele froh, dass er weg war. Auch, glaube ich, das Orchester. Also es war ja so, dass er eine Zeit lang sogar die philharmonischen Konzerte dirigiert hat, aber nicht während seiner ganzen Direktionsära. Also er war zwar Chefdirigent des Orchesters, das keinen Chefdirigenten hat, weil er halt Operndirektor war und damit war er der die Geschäfte in der Hand gehabt hat. Aber er hat nur einige Spielzeiten auch die philharmonischen Konzerte dirigiert.
Und ist er dann nach 10 Jahren freiwillig gegangen?
Ja, höchst.
Okay,
höchst,
also er wollte das nicht mehr antun. Ja, ja. Er ist nach New York gegangen, war dort, wie du schon erzählt hast, an der Metropolitan Opera. Da war er dann Direktor dort oder was war das?
Nein, er war der Hauptdirigent. Ich weiß gar nicht, wie das damals eingeteilt war. Es gab sicher einen Managing Director.
Also einen und er war Vertrag sozusagen, kann man sagen. Und 1911 ist er dann bei einer Konzertreise nach New York erkrankt. Mhm. Es war schon bekannt, dass er einen angeborenen Herzklappenfehler hat. Dann ist er erkrankt an einer Herzentzündung und die Ärzte konnten dann eigentlich auch nichts mehr tun, als ihn zurückzuschicken in seine Heimat.
Ja, und er ist in Wien gestorben. Ja, ich glaube, Streptokokkeninfektion. Es war unrettbar. Ja. Mhm. Und er war gerade einmal 51, also es ist natürlich schlimm, ja.
Und wie war das dann nach seinem Tod? Ist dann auf einmal allen klar geworden, dass er auch als Komponist viel geschaffen hat oder hat das gedauert?
Oh nein, das hat lang gedauert. Es gab von Anfang an glühende Parteigänger, Malers, die geschaut haben, dass seine Musik auch gespielt worden ist. Einer war sein Assistent, Bruno Walter, der auch die ersten bedeutenden Maleraufnahmen gemacht hat, unter anderem in New York. Otto Klemperer gehört auch dazu. Interessanterweise haben beide nie alle Mahler-Symphonien dirigiert. Das war dann erst Leonard Bernstein, der als erster große Mahler-Zyklen gemacht hat. Wilhelm Mengelberg, den wir schon erwähnt haben, wo es leider zu wenig Aufnahmen gibt, der den ersten großen Mahler-Zyklus in Amsterdam initiiert hat, wo er einen großen Teil der Symphonien auch selber dirigiert hat.
Ein Mahler-Zyklus bedeutet, man spielt hintereinander
alle
alles.
Ja, alle Symphonien, wobei von der 10. nur das Adagio der einzige Satz, der vollendet geworden ist von Mahler selbst. Es gab dann vollendete Versionen aus den Skizzen hergestellt von Terry Cook und anderen, die das versucht haben. Aber so ernsthaft kann man nur sagen, es gibt das Adagio, den ersten Satz der 10. Symphonie. Das wird in Mahler-Zyklen dann immer wieder gemacht. Heute ist das selbstverständlich, dass man sich immer wieder mit allen Mahler-Symphonien auseinandersetzt. Das war bis in die 60er Jahre keineswegs selbstverständlich. Um 1960, seinem 100. Geburtstag herum, hat es dann verschiedentlich Versuche gegeben. Der wichtigste war zweifellos von Leonard Bernstein, der das in New York realisiert hat und auch im Plattenstudio realisiert hat. Parallel dazu Raphael Kubelik, wahnsinnig wichtiger Malerianer gewesen unter den Dirigenten, der auch in München eine Gesamtaufnahme begonnen hat, aber Bernstein ist schneller fertig geworden. Und Bernstein hat dann auch in Wien alle Mahler-Symphonien mit den Wiener Philharmonikern aufgeführt und das ist legendär und das war eigentlich der große Durchbruch. Das war das erste Mal, dass die Wiener Philharmoniker wirklich alle Symphonien am Stück gespielt haben.
Aber offenbar und hat Bernstein das gegen den Widerstand einiger Philharmoniker auch durchgedrückt, oder? Also das heißt, er hat in Wien Mahler selbst salonfähig wieder gemacht.
Ja.
Warum mochten die Wiener Maler denn nicht, oder also musikalisch, warum hat denn auch den Philharmonikern selbst das nicht gefallen?
Das war kein Wiener Phänomen. Das war ein weltweites Phänomen. Man musste sich in die Verrücktheit, sagen wir es ruhig so, dieser Musik erst hineindenken. Ja? Und dass es eine Musik gab, wo bei manchen Stellen drüber steht, die Bläser sollen diese Musik jetzt ohne Rücksicht auf den Takt spielen. Das sind verrückte Stellen in dieser Musik. Das muss man erst einmal begreifen, dass der das wirklich will, was er da in die Noten hineinschreibt. Also es gibt Dirigenten, die das bis heute im Takt spielen lassen. Das ist natürlich völlig falsch. Also, dass so etwas im Konzertsaal möglich ist, das hat sich erst langsam durchgesetzt, auch bei den Musikern. Dass Musik ein Ausdrucksbedürfnis haben kann, das verlangt, dass eine bestimmte Passage zum Beispiel nicht schön klingen soll, weil es jetzt gerade nicht um was Schönes geht. Also das sind dann auch in der 7. Symphonie gibt es so ganz kuriose Klänge plötzlich. Solche Sachen muss man einem Musiker erst beibringen, dass das wirklich so sein soll und dass er eigentlich alles, was er im Konservatorium gelernt hat, jetzt für kurze Sekunden vergessen muss.
Und wie ist es heute? Welchen Stellenwert hat Gustav Mahler in der heutigen Musikszene?
Ja, heute wird fast zu viel Mahler gespielt, glaube ich. Weil es sind leicht errungene Siege für Dirigenten.
Ach so.
Natürlich.
Weil es auch also beliebt ist.
Absolut. Es ist total beliebt. Die Leute hören das gern. Und man kann nicht wahnsinnig viel falsch machen, wenn man nicht etwas technisch wirklich falsch macht. Aber wenn einer dirigieren kann und durch eine Mahler-Symphonie also durchkommt, dann kann nichts schiefgehen, weil die Expressivität dieser Musik teilt sich jeden mit, auch wenn es nicht so toll gespielt ist. Was dann eine wirklich große Mahler-Interpretation ist, das hört man natürlich bei bedeutenden Dirigenten, aber auch mittelmäßige bis schwache Dirigenten haben auf jeden Fall einen Riesenapplaus, wenn die erste Symphonie zu Ende geht. Das ist gar keine Frage.
Und was würdest du sagen, wer sind heute die besten Interpretinnen und Interpreten von Gustav Mahlers Musik?
Ja, das sind meist jene Dirigenten, denen man überhaupt nachsagt, dass sie halt die Führenden ihrer Epoche sind. Das gilt also für alle Epochen. Aber heute zum Beispiel, es gibt eine Symphonie, die schon erwähnte Siebente, die wahrscheinlich die schwierigste ist, inhaltlich, also von ihrem Gehalt her und auch technisch ungeheuer schwer zu realisieren ist. Und da kann man immer wieder Überraschungen erleben. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel Kirill Petrenko, heute Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, in seiner Zeit in München als Generalmusikdirektor in München mit dem Bayerischen Staatsorchester eine Aufführung der Siebenten Symphonie realisiert hat, wo ich sagen muss, das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, jetzt hat es sich mir erschlossen. Das war davor nicht einmal in der grandiosen Aufnahme, die Raphael Kubelik von dieser Siebenten gemacht hat, sind für mich immer noch Rätsel geblieben. Und bei Petrenko plötzlich bin ich da gesessen und habe mir gedacht, ja, das ist es wahrscheinlich. Also man kann schon solche Dinge erleben und es gibt immer wieder tolle Maleraufführungen, wo man rausgeht und sagt, danke, das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Also Petrenko Siebente war jedenfalls eine solche. Die zugegeben sehr lauten Schlusstakte der Siebenten Symphonie, dieses Finale, gerade dieses Finale, artet meistens aus in eine Lautstärke-Orgie. Und jetzt haben wir gerade die Aufnahme gehört, von der ich sagen würde, hier erschließt sich auch dieses Fortissimo, dieses strahlende C-Dur-Fortissimo als unbedingt notwendig.
Und auch mir erschließt sich Gustav Mahler als Komponist jetzt schon weitaus besser als noch vor einer Stunde. Vielen Dank, lieber Willi, für deine Ausführungen. Mein Viertel- oder Achtelwissen ist jetzt, na sagen wir mal, mein Achtelwissen ist zum Viertelwissen angewachsen.
Ja, danke, liebe Katrin, für die Fragen. Für mich ist das auch immer sehr wichtig, weil du lockst ja aus mir dann Dinge heraus, über die ich selber nie nachdenke. Und das ist auch für mich wichtig.
Und danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und wir freuen uns immer auch über Post von Ihnen.
Unter podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten
Mal. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.